Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Mit Maximilian Rieger. Schönen guten Abend. Es ist das Wochenende der Champions League-Finals mit deutscher Beteiligung. Gestern Abend Fußball der Männer. Borussia Dortmund verliert 0:2 gegen Real Madrid. Ich spreche gleich mit Michael Henke, Co-Trainer beim Champions League-Sieg 1997, über die Gründe der gestrigen Niederlage. Und im Moment spielen die Handballerinnen der SG BBB BBM Bietigheim um den Titel in der Champions League der Frauen. Es steht gegen das ungarische Team Győri, aber im Moment nicht gut. Zur Mitte der zweiten Halbzeit liegen die Bietigheimerinnen deutlich zurück. Gegen Ende der Sendung, wenn das Spiel vorbei ist, sprechen wir mit der Vizepräsidentin des Deutschen Handballbundes, Verena Svensson, über die Bedeutung dieses Endspiels. Und außerdem hören Sie in dieser Sendung Reaktionen auf die ARD-Umfrage, wonach sich 21% der Deutschen wünschen, dass in der Fußballnationalmannschaft mehr weiße Spieler mit dabei sein sollten. Wir sind bereit, ein richtig gutes Spiel zu machen. Das hat BVB-Trainer Edin Terzic gestern vor dem Spiel im ZDF gesagt, vor dem Spiel gegen Real Madrid. Und genauso ist sein Team eine Stunde lang auch aufgetreten. Am Ende ist es aber so, wie immer in den vergangenen Jahren, Real Madrid geht als Sieger aus einem Champions-League-Finale hervor. Daniela Müllenborn mit den Stimmen der gefrusteten Dortmundern.
Das große Saisonfinale endet in einem schwarz-gelben Gefühlschaos.
Riesige Enttäuschung natürlich gerade und auch sehr traurig über den Ausgang des Spiels. Auf der anderen Seite aber auch unfassbar stolz auf das Team, auf das, was wir diese Saison geleistet haben, auf das, wie wir heute aufgetreten sind.
Eine Halbzeit lang glänzen Niklas Füllkrug und Kollegen im Londoner Wembley-Stadion mit Mut und Spielwitz, haben vielversprechende Möglichkeiten, treffen aber das Tor nicht. Vom großen Favoriten ist nicht allzu viel zu sehen, auch weil die Dortmunder es schaffen, dessen gefürchteten Taktgeber einigermaßen kalt zu stellen. Toni Kroos.
Wir haben Toni sehr, sehr gut im Griff gehabt, meiner Meinung nach. Wir haben sehr viel investiert, um ihn immer wieder kurz anzupressen, damit er nicht seine gefürchteten Diagonalbälle spielen kann.
Bloß, wenn der Meister der Präzision und des Timings aus dem Spiel heraus nicht gelassen wird, dann muss halt ein Eckball herhalten.
Also nächster Eckstoß, nächster Standard für die Königlichen. Wieder von der linken Seite, wieder ist es Toni Kroos. Und jetzt kommt der Ball wieder mit viel Schnitt, einem Fünfer-Kopfball-Tor! Kamera!
Toni Kroos, der deutsche Nationalspieler, der nach der Heim-EM seine Karriere beenden will. Er fädelt die Niederlage für die Mannschaft um Abwehrspieler Nico Schlotterbeck ein.
Ich glaube, dass wir über 70 Minuten ein gutes Spiel gemacht haben. Wir hatten Real an der Niederlage dran. Und dann kassierst du ein Standardtor. Und dann läuft es natürlich hinterher, dann kriegt Real Oberwasser.
Knapp 10 Minuten später der zweite Treffer für ein effizientes, abgezocktes Real Madrid mit einem glücklichen Toni Kroos. Er verabschiedet sich mit seinem 6. Champions-League-Titel, während Borussia Dortmund zum 2. Mal in Folge ein Champions-League-Finale in Wembley verliert, aber trotzdem auch die Magie spürt und sich gut verkauft.
Wir gehen trotzdem erhobenen Hauptes vom Platz, verlassen dieses Stadion mit viel Stolz und einer tollen Mannschaft, die wir heute auf dem Platz hatten.
Aber es bleibt dabei, 1997 ist das einzige Mal, dass der BVB die Champions League gewinnen konnte. Damals Trainer Ottmar Hitzfeld und Co-Trainer damals Michael Henke, der dann mit Hitzfeld auch 2001 mit den Bayern die Königsklasse gewonnen hat. Und Michael Henke war gestern auch im Wembley-Stadion vor Ort und ist uns jetzt live zugeschaltet. Guten Abend, Herr Henke.
Guten Abend.
Herr Henke, welchen Eindruck hatten Sie gestern im Stadion von der Leistung der Dortmunder?
Ja, wie es gerade auch schon in den O-Tönen anklang, 65, 70 Minuten wirklich gut. Ich bin zwar keiner, der immer recht haben will, aber ich habe mit meiner Voreinschätzung, glaube ich, ganz richtig gelegen, dass man wirklich eine Chance hat gegen Real, dass sie nicht so die Übermannschaft sind, wie es natürlich auch aufgrund der vielen Erfolge dargestellt wurde. Und das hat sich dann so ein bisschen wirklich in der ersten Halbzeit und in den ersten insgesamt 65, 70 Minuten auch dargestellt, wo Borussia eigentlich besser war.
Und dann ist es aber trotzdem so gekommen, wie es halt immer so ist, Real Madrid gewinnt so ein Spiel. Warum schaffen die das in den letzten Jahren immer, auch wenn sie eben nicht über 90 Minuten überzeugen?
Ja, ein wichtiger Faktor ist natürlich bei so einer Mannschaft, dass sie ruhig bleiben. Die Dortmunder hatten Chancen, der Ball geht vor den Innenpfosten und dann vor der Torlinie lang. Jede andere Mannschaft, die nicht diese Erfahrung hat, wie Real Madrid, wird dann nervös und dann fällt irgendwann auch ein Tor. So hat man aber den Eindruck gehabt, sie wurden zwar nicht besser, sie sind auch ein bisschen lauffaul gewesen, die Madrilen, aber sie sind nicht nervös geworden und warten dann auf ihre Chance.
Borussia kann man das lernen?
Das kommt natürlich durch ein gewisses Selbstverständnis der Spieler und natürlich durch die vielen Erfolge im Vorfeld. Das macht natürlich selbstsicher und man hat dann den Eindruck, da kann ja eigentlich gar nichts schief gehen. Nur gestern war es wirklich ganz, ganz knapp für Real und es wäre beinahe schief gegangen.
War das Spiel auch eine Lektion darin, wie wichtig Standardsituationen sind? Der BVB hatte diverse Ecken, ohne wirklich Gefahr auszustrahlen, und Real hat dann nach einer Ecke von Toni Kroos das 1-0 gemacht.
Ja, ich habe vom Edin Terzic gelesen oder gehört im Interview, dass eigentlich das der Plan war von Borussia, dass man vielleicht dann eine Standardsituation nutzen kann, um Tor zu machen. Und jetzt ist es genau umgekehrt gekommen. Gut. Man sagt dann immer als Trainer, das musst du verteidigen können, aber das ist natürlich leichter gesagt als getan. Ein wunderbarer Laufweg vom Torschützen und Füllkrug ist ein kleiner Moment hinten dran und dann passiert halt sowas. Ganz klar, wenn man 3, 4, 5 hochkarätige Chancen hat wie die Borussia, dann muss ich, das ist auch so ein Ausdruck im Fußball, muss ich den Gegner killen, muss ich das nutzen. Wenn ich das nicht tue, werde ich halt dann oft nachher bestraft.
Und so steht dann am Ende einer Saison eben nur, in Anführungszeichen, der 2. Platz in der Champions League, sicherlich ein großer Erfolg trotzdem für die Dortmunder, und eben der 5. Platz in der Bundesliga und auch ein relativ frühes Pokal aus. Was war das jetzt für eine Saison aus Sicht der Dortmunder?
Ja, klar war es eine durchwachsene Saison insgesamt, das muss man sagen, weil die Bundesliga ist ja auch das Tagesgeschäft, wo man im Grunde am Ende einer Saison auch abgerechnet wird. Und trotzdem muss man einfach diese Leistung anerkennen, die sie in der Champions League gebracht haben. Und das war auf höchstem Niveau. Vielleicht ist der Kader noch nicht gut genug besetzt, um zwei Wettbewerbe so konsequent durchzuspielen, nämlich die Liga und die Champions League. Das kann sein. Wir hatten damals 97 auch Probleme in der Liga, sind dann Dritter geworden und haben aber dann eben das Endspiel gewonnen in München. Auch da gab es eben Parallelen zu der heutigen Situation.
Trainer Edin Terzic hatte ja während der Saison auch durchaus einen schweren Stand, eben weil der Fußball in der Bundesliga oft ziemlich einfallslos aussah, es offensiv wenig Abläufe gegeben hat, gerade wenn man sich dann auch Leverkusen und Stuttgart dazu angesehen hat. Überdeckt die Champions League-Saison diese Schwächen und kann er dann trotzdem gestärkt in die nächste Saison reingehen?
Ja, also die Kritik fand ich ein bisschen überzogen, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn man natürlich als Borussia Dortmund, die eigentlich eindeutig die Nummer 2 ist von den Möglichkeiten her in Deutschland, mehr erwarten kann als diese holprige Saison jetzt mit dem 5. Platz, der Gott sei Dank auch für die Champions League reicht. Also da bin ich auch so ein bisschen zwiegespalten. Die Kritik überzogen, weil doch viel auch erreicht wurde und gerade auch die Champions League ein Glanzstück war diese Saison, trotz verlorenem Endspiel. Aber klar, in der nächsten Saison muss es auf jeden Fall auch in der Tagesarbeit, sprich in der Bundesliga, stabiler werden und besser werden.
Was muss dafür passieren?
Ja gut, da muss man sich vielleicht Gedanken machen, auch über den Kader. Ich meine, man hat ja Veränderungen, also man braucht vielleicht auch mal wieder ein paar Veränderungen, neue Impulse, die natürlich zwangsläufig kommen werden, dadurch, dass mit Reus jemand weggeht, der einen hohen Stellenwert hatte im Verein und in der Mannschaft. Und gut, was mit Mats Hummels ist, weiß keiner. Und es gibt halt Spieler in der Mannschaft wie Adeyemi, die sich noch weiter entwickeln müssen. Der hat überragend gespielt, zum Beispiel in dem Heimspiel gegen Paris. Gut, gestern macht er die große Chance nicht. Vielleicht, dass man ihn da weiterentwickelt, dass er auch solche Spiele entscheiden kann, weil er viele Voraussetzungen mit sich bringt, aber eben dann im 1-gegen-1 gegen den Torwart gestern Abend das nicht hinbekommen hat.
In der Winterpause sind ja auch Nuri Sahin und Sven Bender zum BVB gekommen als Co-Trainer. Jetzt kennen Sie die Position aus eigener Erfahrung sehr gut. Welche Rolle spielen die beiden aus Ihrer Sicht bei der Entwicklung des BVB?
Ja gut, ich glaube, man hat eine klare Analyse gemacht und dann sich dazu entschieden, diese Änderung im Trainerstab zu machen. Und man muss ganz klar sagen, es hat auch was bewirkt, weil Borussia hat sich zwischendurch stabilisiert und vor allen Dingen es fehlte gestern ja wirklich nicht viel, die Champions League zu gewinnen. Und da waren sicherlich auch Impulse von diesen neuen Co-Trainern mit dabei. Also das sieht so aus, als wenn dieser Trainerstab wirklich entsprechend erfolgreich arbeiten kann. Gut, arbeiten jetzt relativ kurz in dieser Konstellation zusammen. Auch das dürfte besser noch werden, wenn man längere Zeit miteinander arbeitet. Auch da verspreche ich mir eigentlich einiges von in der neuen Saison.
Das heißt, Sie glauben auch, dass das Trio Terzic, Şahin, Bender auch längerfristig so zusammenbleibt, weil zum Beispiel Nuri Şahin ja auch durchaus schon als Cheftrainer gearbeitet hat und das ja vielleicht auf Dauer eine etwas komplizierte Konstellation werden könnte.
Ja gut, im Fußball gibt es natürlich oft auch schnelle Änderungen, aber ich glaube, man muss auch erkennen, dass im Fußball für Erfolge ganz wichtig ist, dass man gewisse Konstanz hat und deshalb kann ich ja Borussia Dortmund auch nur raten, auch jetzt an diesem Konzept, was man ja aufgestellt hat, wo man vorher eine Analyse gemacht hat, dann sich dazu entschieden hat, auch weiter durchzieht, auch wenn es vielleicht mal Rückschläge gibt, wie vielleicht gestern auch so ein Endspiel auf hohem Niveau. Und nur dann kann man erfolgreich sein, wenn man eben auf diesen Positionen auch eine gewisse Konstanz hat. Und deshalb glaube ich schon, dass da auch in der Zukunft noch frische und neue Impulse aus diesem Trainerteam herauskommen.
Sagt Michael Henke, Co-Trainer der Champions League-Siegermannschaft 1997 beim BVB. Und er hat das Spiel gestern Abend in Wembley beobachtet. Vielen Dank, dass Sie jetzt Ihre Eindrücke nochmal hier geteilt haben im Deutschlandfunk.
Ich danke auch. Schöne Grüße.
Schönen Abend noch. Respekt für die Leistung von Borussia Dortmund, das hat der Rüstungskonzern Rheinmetall auch nochmal in den sozialen Medien bekundet. Rheinmetall ist ja seit dieser Woche ein neuer Sponsor des BVB. Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat das auch damit begründet, dass Sicherheit und Verteidigung Eckpfeiler der Demokratie seien und man als Borussia Dortmund ganz bewusst einen Diskurs über diese neue Realität anstoßen wolle. Und Wirtschaftsminister Robert Habeck nennt den Vertrag ein Zeichen der Zeitenwende. Einige BVB-Fans kritisieren aber den Deal. Auf einem Banner gestern im Stadion hieß es: Rheinmetall mit dem Fußball zum Saubermann-Image, den BVB vor Sportwashing zu schützen, ist unsere Mission. Ist also eine kontroverse Partnerschaft. Borussia Mönchengladbach hat zum Beispiel eine Partnerschaft mit Rheinmetall laut Sportschau aus Überzeugung abgelehnt. Über Ethik im Sportsponsoring habe ich deswegen mit Inka Müller-Schmäh gesprochen. Sie ist Geschäftsführerin der Vereinigung Sportsponsoring-Anbieter, eine Interessensvertretung, in der Verbände, Ligen und Vermarktungsagenturen Mitglieder sind. Und sie habe ich gefragt, wie so eine Abwägung stattfindet, dass der Partner nicht nur finanziell, sondern auch moralisch vertretbar ist.
Also Ethik und Moral gelten oder leiten sich ja generell aus einem Wertekanon ab, der dann eben auch die Basis für Sponsoring-Themen bildet. Und bei Haltungsfragen und Positionierung sind Maß und Zeitpunkt maßgebend und dann eben auch die gesellschaftliche Bewertung von einzelnen Vorgaben ändert sich mit dem allgemeinen Diskurs. Wichtig ist dafür genau der angesprochene öffentliche Diskurs, der gerade im Zusammenhang mit Sport eine hohe Aufmerksamkeit erfährt. Und dabei treffen natürlich die Vereine verantwortungsvolle Entscheidungen und agieren auch im Spannungsfeld zwischen ihren verschiedenen Stakeholdern und Interessen. Und dabei sind dann auch die Forderungen einzelner Interessengruppen und deren Maßstäbe immer abzuwägen, mit dem Aufrechterhalten der Essenz des Sports, nämlich Menschen in Bewegung und zusammenzubringen. Und bei der ganzen Frage Ethik und Moral in Werbung entwickelt sich auch natürlich das Verständnis, so wie Robert Habeck das eben auch gut angesprochen hat, mit der Zeitenwende, auf die er verweist, auch in Werbung und Sponsoring ab. Und für mich ist ein gutes Beispiel für diesen Wandel zum Beispiel die Rolle der Frau. Wer halt mal auf die Werbung für Waschmittel oder Haushaltsgeräte in den 50er, 60er Jahren zurückschaut, da ist, denke ich, eine heute nicht mehr akzeptable Rolle der Frau damals noch werbewirksam gewesen. Und heute wiederum ist Vorwerk als Premiumhersteller stolzer Sponsoringpartner der Frauennationalmannschaft.
Aber wird man nicht auch auf manche Sponsorings in der Fußball-Bundesliga genauso mit Überraschung, mit Verwunderung, dass das möglich war, zurückschauen, wenn wir uns zum Beispiel auch angucken, dass praktisch jeder Fußball-Bundesligist einen Wettanbieter als Sponsor hat, obwohl diese Firmen ihr Geld auch damit verdienen, von Suchtkranken zu profitieren. Werden wir da nicht auch in 20, 30 Jahren oder manche tun das ja jetzt schon, sich da fragen, wie ist das möglich? Warum ist das moralisch vertretbar, dass Fußball-Bundesligisten sich dafür hergeben?
Das sind zwei Fragen in einer. Auf der einen Seite, ja, eben Werbung und Sponsoring wandeln sich in diesem öffentlichen Diskurs. Dafür ist Sport auch eine gute Plattform und es ist wichtig, dass dieser Diskurs geführt wird. Gerade in einer Demokratie, wie wir sie leben, ist eben diese plurale Gesellschaft total wichtig, um dann auch in Diskussionen Ethik- und Moralvorstellungen weiterzuentwickeln. Und zum Thema Sportwetten. Die Gesetzgeber haben eine ganz, ganz klare Entscheidung für einen kontrollierten Markt getroffen. Dabei dann auch Ziele wie Spieler- und Jugendschutz, Kanalisierung und Schutz der Integrität des Sports konkret umgesetzt. Und das geschah vor allem auch deshalb, um in unserer heutigen zunehmend digitaleren Lebenswelt einem bestehenden weltweiten Schwarzmarkt mit unregulierten Angeboten ein Angebot entgegenzusetzen, das eben auch Schutzmechanismen umsetzt. Der Sport agiert hier in einem regulierten, legalen Markt, in dem Spieler- und Jugendschutz gesetzlich verankert sind. Ein bleibendes Problem ist dabei jedoch der unregulierte Schwarzmarkt, in dem die Schutzmechanismen des kontrollierten Marktes nicht greifen. Werbung lenkt auf legale und kontrollierte Angebote hin und schützt damit dann eben auch Spieler und die Integrität des Sports.
Aber die ja dann trotzdem auch weiterhin von Suchtkranken profitieren, was die ja auch kritisieren. Wir haben ja auch noch andere Sponsoren, die kritikwürdig sind, zum Beispiel der HSV, der eine Sponsorpartnerschaft mit dem Ölkonzern Shell eingegangen ist, also einem der Unternehmen, der am stärksten für die Klimakrise verantwortlich ist. Da bleibt der Eindruck bestehen, in der Bundesliga schlägt am Ende dann doch Geld die Moral.
Das ist viel zu kurz gesprungen. Wie gesagt, nochmal, wichtig ist zum einen der öffentliche Diskurs, der sich ja auch.
Aber der Diskurs ist ja so, dass sehr viele Fans das kritisieren und den Fans und den Vereinen das ja offensichtlich egal ist.
Nein, das ist definitiv nicht der Fall. Aber zum einen, genauso wie es halt den Fan gibt, gibt es den Verein und genauso wenig gibt es eben zum Beispiel in einer pluralen Gesellschaft wie der unsrigen heute eine allgemeingültige Ethik. Und deshalb muss sich eben im Diskurs, und ich meine, ich komme zum Beispiel selber noch aus dem Osten, wo es kaum einen herrschaftsfreien Diskurs gab, in dem man Vorstellungen irgendwie zusammenbringen konnte, sondern starke Vorgaben hatte. Das gibt es heute zum Glück nicht mehr, sondern wir können überhaupt darüber diskutieren. Und dass dann eben auch Abwägungen stattfinden müssen zwischen dem zweiten Punkt. Sponsoring findet eben nicht im luftleeren Raum statt. Es fördert immer Sport direkt, Gesundheit, Bewegung, Teilnahme, Zusammenhalt und ist dabei auch als notwendiges Finanzierungsmittel nicht einfach so ersetzbar.
Wäre es da aber nicht an der Zeit für die Vereine, gerade weil sich die DFL ja vor einigen Jahren auch Nachhaltigkeitskriterien gegeben hat, dass man sozial, ökologisch und wirtschaftlich nachhaltiger werden möchte, da dann auch wirklich auch an die Sponsoren mal zu gehen und zu gucken, nehmen wir zum Beispiel auch kein Geld mehr an von Unternehmen, deren Geschäftsmodell vor allem auf fossilen Energien beruhen, wo der wissenschaftliche Konsens ganz klar ist, dass das die Klimakrise verursacht und weiter befeuert?
Werbung und Sponsoring finanzieren Medien, Sport und Kultur, wie wir sie heute in unserem demokratischen System kennen. Ja, und Sie haben gerade selber schon gesagt, Nachhaltigkeit besteht aus drei Säulen, nämlich der ökonomischen, der ökologischen und der sozialen. Und Sport hat soziale Nachhaltigkeit in seiner DNA, also gerade den sozialen Handabdruck. Und der muss auch weiter möglich sein. Und ist für eine funktionierende Gesellschaft heute unverzichtbar.
Und dafür braucht man Geld von Shell?
Ökologische Nachhaltigkeit ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und ein Marathon. Sport hat sich hierbei auf den Weg gemacht, sowohl im Breiten- als auch im Profisport. Es wird dabei kontinuierlich daran gearbeitet, ökologische Aspekte zu verbessern, ohne aber die sozialen Vorteile zu vernachlässigen. Und selbstverständlich gibt es gerade bei Nachhaltigkeit, so vielfältig wie sie ist, auch regelmäßig Zielkonflikte. Wenn Sie zum Beispiel Ticketpreise und CO2-Kompensation denken. Wenn Sie CO2-Kompensationen direkt auf die Ticketpreise umlegen, dann werden Tickets teurer und das ist bei
aber das ist ja jetzt gar nicht sozial. Das Thema.
Wir reden jetzt über Sponsoring.
Warum sollten Bundesligisten Sponsoring von fossilen Unternehmen annehmen?
Weil das Partner sind, Wirtschaftspartner, die legale Produkte vertreiben und weil im Endeffekt Sponsoring immer noch eine Finanzierungsquelle für den Sport ist und bei der Gesamtheit der diskutierten Branchen mittlerweile die Finanzierung des Sports, so wie wir ihn kennen, massiv gefährdet wäre.
Sagt Inka Müller-Schmäh, die Geschäftsführerin der Vereinigung Sportsponsoring-Anbieter in Deutschland, über die Debatte nach dem Rheinmetall-Deal zwischen dem BVB und dem Rüstungskonzern. Jonathan Tah, Antonio Rüdiger oder Ilkay Gündoğan, sie alle bereiten sich gerade auf die Heim-Europameisterschaft vor und sind Fußball-Nationalspieler, die einen sichtbaren Migrationshintergrund haben. Eine repräsentative Umfrage im Auftrag der ARD zeigt jetzt, 21% der Menschen in Deutschland wünschen sich, dass in der Nationalmannschaft mehr weiße Spieler mit dabei wären. Die ARD hat diese Umfrage für die Dokumentation Einigkeit und Recht und Vielfalt in Auftrag gegeben, weil Reporter Philipp Avenue auf Menschen gestoßen ist, die genau diese Haltung im Interview vertreten haben. Bundestrainer Julian Nagelsmann kritisiert heute sowohl die Fragestellung als auch die Antworten.
War ich schon schockiert, dass so Fragen gestellt werden, dass dann Menschen gibt, die darauf antworten auch. Ich sehe es genauso, dass es rassistisch ist. Ich finde, eine Fußballmannschaft kann da schon ein großes Vorbild sein, wie man verschiedene Kulturen, religiöse Hintergründe, Hautfarben auch vereint in eine Gruppe. Und jeder, der Top-Fußball spielen kann, ist eingeladen, A-Nationalspieler zu sein und für sein Land alles zu geben. Und das machen wir. Und ich hoffe, nie wieder irgendwas von so scheiß Umfragen lesen zu müssen.
Auch Josia Kimmich hatte sich gestern ähnlich geäußert, ohne die Fäkalsprache. Aber auch er hat den Rassismus klar abgelehnt. Aber er fand es eben auch nicht gut, dass die ARD so eine Umfrage beauftragt hat. Darüber habe ich mit Lorenz Narko-Lein gesprochen. Er ist Professor für Sozialwissenschaften und Rassismusforschung an der Evangelischen Hochschule Bochum und ist auch zertifizierter Diversity-Trainer. Herr Lein, was ist aus Ihrer Sicht das Problem? Die Fragestellung der ARD oder das Ergebnis?
Julia Kimmich hat so viel Richtiges gesagt. Er hat gesagt, ich werde die Spieler vermissen. Er hat gesagt, das ist rassistisch. Er hat gesagt, das ist falsch. Er hat aber Unrecht, als er sagte, wir sollten diese Frage nicht stellen. Wir sollten diese Frage stellen. Erstens, weil wir viel besser verstehen, was Menschen, die mit uns in diesem Land leben, jeden Tag erleben müssen. Ein schwarzer Mann, wie ich es bin, war weder überrascht noch schockiert von dem Ergebnis dieser Umfrage. Zweitens müssen wir diese Frage stellen, weil sie aufzeigt, dass es hier ein Problem gibt. Es gibt aber auch eine überschwängliche Solidarität, weil mehr als 60% der Menschen gleich sagten, nein, das ist falsch, das darf nicht sein, sowas will ich mir gar nicht vorstellen. Und dass wir die Mehrheitsverhältnisse haben, die ganz klar gegen Rassismus zeigen, das ist keine Selbstverständlichkeit. In gewisser Art und Weise ist das Ergebnis sogar besser, als es wahrscheinlich in den 90er Jahren gewesen wäre.
Warum glauben Sie, um einmal bei der Empörung über die Fragestellung zu bleiben, das war ja nicht nur Josia Kimmich, sondern es ist ja in den sozialen Medien, gibt es sehr viel Kritik an der ARD, dass überhaupt diese Frage gestellt wird. Warum kommt es aus Ihrer Sicht zu so einer Empörung über diese Frage?
Manchmal gibt es den Wunsch danach, Konflikte zu überwinden, indem man für eine gewisse Art und Weise einen Schleier darüber legt. Das ist wie, wenn man am Weihnachtsessen auf die Familie trifft, hofft man keinen Streit zu haben, indem man bestimmte Themen einfach auslässt und nicht bespricht, indem man sie unsichtbar macht. Manchmal kann man sich das leisten. Wenn wir ein kleines Fest feiern, dann würde das gehen. Aber gerade so kurz vor der Europawahl, so kurz vor Wegentscheidungen unserer Gesellschaft und nach einem jahrelangen Konflikt um Diskriminierung und Rassismus, Jahre nach Hanau und Black Lives Matter, die Remigrationsdebatte und jetzt Sylt, sollten wir nicht mehr davor zurückscheuen, Rassismus klar sichtbar zu machen, um ihn bearbeitbar zu machen. dieser Wunsch, Rassismus unsichtbar zu machen, die Augen zuzumachen und dann geht er weg, den kann ich nachvollziehen, weil es ist schwer, das Thema. Es ist unangenehm und es ist auch konfliktreich. Aber ich glaube, wenn wir Rassismus wirklich überwinden wollen, müssen wir ihn bearbeiten. Und das kostet halt viel Energie und Zeit. Und die wollen die Leute vielleicht nicht immer reinstecken.
Dann kommen wir jetzt auf das tatsächliche Problem, auf diese 21%, die eben sagen, wir wollen mehr weiße Nationalspieler haben. Und Sie haben gerade schon die Debatten angesprochen, die wir jetzt auch in der Gesellschaft hatten. Das Video aus einer Bar in Sylt, wo rassistische Parolen gesungen wurden, auch aus der Mitte der Gesellschaft also kommen. Jetzt steht die Heim-EM an und das Thema ist da. Wie kann der DFB damit während der EM umgehen?
Ich habe diese Dokumentation geschaut und da sagte ein Mann, ein richtiger Deutscher ist hellhäutig. Und ich zuckte zusammen, als ich diesen Satz hörte, so unangenehm, so furchtbar er sich anhört. Weil ich dachte selbst daran, als ich das erste Mal mich öffentlich als schwarzer Deutscher bezeichnete, es war im Rahmen eines Zeitungsartikels, den ich verfasste. Und ich war schockiert über die Reaktion, wie viele Menschen Unwohlsein daran empfanden, zu sagen, dass ein schwarzer Mensch deutsch sein kann. Es wird daran sichtbar, dass für manche Menschen wird jemand, der so aussieht wie ich, leider nie dazugehören. Und dieses Gefühl, nicht ganz dazugehören zu können, das nimmt was weg. Das nimmt Solidarität, es nimmt Zugehörigkeit, es nimmt Wohlempfinden, es nimmt auch ein Gefühl von Gemeinschaft an, das wir jetzt gerade vor einer Meisterschaft so dringend brauchen. Ich glaube, was der DFB an dieser Stelle leisten kann, ist ganz klar, sich hinter seine Spieler zu stellen, gerade dann, wenn es wieder zu rassistischen Vorfällen kommt. Wenn Social Media mal wieder loslegt, wie damals bei der U21, als sie mal einen Elfmeter verschossen haben und ganz viel rassistische Hetze losbrach. Das Zweite ist, immer dann, wenn wir sehen, dass Multikulturalität funktioniert, und wir haben es im Sport gerade gesehen, Dennis Schröder, die Weltmeisterschaft im Basketball, ich sage immer, die Kinder von Geflüchteten und ihre besten Freunde, die deutscher Herkunft sind, haben zusammen uns eine Meisterschaft geholt. Und diese Schönheit zu sehen, wie Menschen ganz unterschiedlicher Religion, Hautfarbe und kultureller Identität hier zusammenkommen unter unserem Wappen, unserem Nationaladler als Deutsche zusammenkommen und uns Weltmeisterschaften holen, das sind Erfolgsgeschichten, die kann uns keiner nehmen. Und das braucht gerade der Teil der Gesellschaft, der fest an Multikulturalität und Vielfalt glaubt.
In der Dokumentation wird ja auch nochmal auf die WM 2006 zurückgeguckt, wo viele Deutsche ja auf einmal die Deutschlandflagge für sich entdeckt haben und auch Nationalstolz entwickelt haben oder den offen ausgelebt haben. Und es wird dann auch erwähnt, dass Langzeitstudien gezeigt haben, dass die Ausländerfeindlichkeit nach der WM leicht zugenommen hat. Haben wir das Sommermärchen in der Hinsicht verklärt, dass dieser Partypatriotismus eben auch negative Folgen hatte?
Wir haben verklärt, dass wir diesen Ausbruch an Patriotismus unbearbeitet lassen können. Weil Patriotismus ist erstmal ein Fluss, der in ganz viele Richtungen fließen kann. Und wir glauben, wir brauchten keinerlei Begradigung, keine Dämme, keine Einhegung, sondern wir können den Fluss einfach fließen lassen. Und während die Mehrheitsgesellschaft das so angenommen hat, haben sich Rechte hingesetzt und gesagt, super, jetzt ist wohl die Zeit. Jetzt ist es Zeit für einen nationalistischen Aufbruch. Und in diesen Momenten, genauso wie heute, hätte die Antwort sein müssen, mehr politische Bildung, mehr Diskussion und Verhandlung der Thematiken, mehr positive Erzählungen von gelingender Integration und Diversität, eine klare Solidarität mit rassismusbetroffenen Menschen. Und hätte es diese Dinge damals gegeben und hätten wir uns früher klar gegen rechte Ausbrüche ausgesprochen und haben gesagt, wie kann es sein, dass ein derart rassistisches Buch von Thilo Sarrazin in unseren Läden verkauft wird, dann wäre es auch nicht so weit gekommen heute. Und deswegen sollten wir aus dem lernen, was vor bald 20 Jahren passiert ist, und sagen, liebe Leute, wir können diesen Fluss nicht unbegradigt fließen lassen, sondern wir müssen ihm eine Richtung geben, um einen schönen, einen inkludierenden, einen wertschätzenden, einen multikulturellen Patriotismus daraus zu machen.
Der Sozialwissenschaftler Lorenz Narkolein über die Rassismusdebatte rund um die deutsche Fußballnationalmannschaft kurz vor der Heim-EM. Gestern hat es bei den French Open einige lange Duelle gegeben. Alexander Zverev und Novak Djokovic haben beide 5 Sätze gebraucht, um weiterzukommen. Heute gab es dann das Gegenteil davon. Viele schnelle Siege der Favoritinnen und Favoriten. Beobachtet von ARD-Reporter Guido Ringel, jetzt live in Paris zugeschaltet. Herr Ringel, woran lag es, dass Sie heute nur so kurze Spiele gesehen haben?
Tja, an der Weltklasse derer, denen man das auch zutrauen musste. Also fangen wir mal mit dem überzeugendsten Auftritt heute an. Das war Iga Świątek. Die ist bekanntermaßen die Nummer 1 der Weltrangliste und da ist sie halt nicht zufällig. Sie hat heute sehr, sehr eindrucksvoll unter Beweis gestellt, warum sie da steht. Ein 6:0 und 6:0, also das schlimmste Ergebnis für ihre Gegnerin, das war Potapova aus Russland. Das ist nicht selten, das ist nicht häufig bei Grand-Slam-Turnieren, eher selten. Steffi Graf hat das mal geschafft, im Finale sogar, kann man sich vielleicht teilweise noch dran erinnern, wenn man alt genug ist. Aber sonst ist das wirklich die Ausnahme. Also Świątek hatte kein Erbarmen mit ihrer Gegnerin heute, das war schon wirklich geradezu abenteuerlich. Coco Gauff nicht ganz so souverän, also nicht 6-0, 6-0, aber auch in 2 schnellen Sätzen. Und das sind die beiden bei den Damen, Top-10-Spielerinnen, beides Mitfavoritinnen auf den Titel hier, die durch sind. Und bei den Herren war das von Carlos Alcaraz eine richtig gute Vorstellung. Auger Aliassime, der Gegner aus Kanada, hier nun auch keiner, der neu im Tennis ist, aber Alcaraz hat den, ich sag's jetzt mal salopp, weggefiedelt. Und ein Stefanos Tsitsipas hatte leichte Mühe, also eine kleine Einschränkung gab's da, aber auch er am Ende sicher durch gegen Arnaldi aus Italien. Und das Lustige ist, dass Tsitsipas und Alcaraz direkt aufeinandertreffen im Viertelfinale. Also das kann nur ein richtig gutes Match werden.
Wir hatten während der Woche ja auch das Thema, dass zum Beispiel Iga Świątek, die Sie angesprochen haben, sich über Zwischenrufe des Publikums beklagt haben. Ist das inzwischen ausgearbeitet worden, dass das nicht mehr vorkommt?
Naja, man hat reagiert seitens des Veranstalters. Es gibt ein Alkoholverbot auf den Tribünen, damit da sozusagen die gute Laune nicht noch befördert wird. Also wenn man draußen ist und sich ein Glas holt, ist es ertrinkt, darf man wieder reinkommen. Insofern ist der Effekt vielleicht überschaubar, aber die Rufe haben doch etwas nachgelassen in den letzten Tagen. Zumal auch jeder, der jetzt wirklich sehr störend auffällt, des Platzes verwiesen werden kann. Er verliert sein Ticket sozusagen, sein Recht mit dabei zu sein, und das will kaum jemand riskieren. Die Veranstaltern, Amélie Mauresmo als Turnierdirektorin hat angekündigt, da wirklich hart durchzugreifen. Wir haben das jetzt noch nicht beobachtet, dass es dazu gekommen ist, aber diese ganz störenden und teilweise ja wirklich auch das unfaire Verhalten mancher Zuschauer, das hat sich, so wie ich das empfinde, hier auf dem großen Center Court merklich reduziert, und das kann nur im Sinne der Spieler sein.
Kurz zum Abschluss, ist das in Paris emotionaler als an anderen Orten oder gibt es diese Tendenz auch woanders?
Ja, ich will den Franzosen jetzt nichts vorwerfen und sie auch nicht schlechter machen sozusagen, als sie sind. Aber es ist schon ein besonders ausgeprägtes, patriotisches Verhalten. Also wie die französischen Spieler hier hochgejubelt werden und was da ein Brimborium drum gemacht wird, das ist schon anders als in anderen Nationen, erst recht auch bei Grand-Slam-Turnieren. Insofern muss sich der ein oder andere französische Zuschauer da vielleicht doch einen Vorwurf gefallen lassen.
Live aus Paris, ARD-Reporter Guido Ringel, vielen Dank für die Informationen und Einschätzungen. In der Handball-Bundesliga der Männer stand eine wichtige Entscheidung noch aus vor dem letzten Spieltag. Wer steigt ab? Erlangen oder der Bergische HC? Der Bergische HC musste 1 Sieg und 4 Tore auf Erlangen aufholen. Gegen Flensburg verliert der BHC aber deutlich mit 30:40. Rudi Dautwitz.
3 Tage nach der Heimniederlage gegen Gummersbach war den Flensburgern anzumerken, dass sie mit einer guten Leistung und einem Sieg die Saison beenden wollten. Doch zunächst war der Bergische HC die etwas bessere Mannschaft. Der Tabellenvorletzte wollte seine letzte Chance auf den Klassenerhalt unbedingt nutzen und führte kurz vor der Pause nicht unverdient mit 14:12. Doch 6 Flensburger Treffer in Folge zeigten Wirkung. Flensburg nun selbstbewusst und mit einem ganz starken Torhüter Kevin Möller als Rückhalt. So gewann die SG beim Bergischen HC mit 40:30. Bester Flensburger Torschütze war dabei der nach Gummersbach wechselnde Teitur Einarsson mit 9 Treffern.
Der Bergische HC also sportlich abgestiegen. Der Verein kämpft jetzt noch juristisch um den Klassenerhalt. Der HSV Hamburg muss ja in der kommenden Woche noch eine Banksicherheit vorlegen, um die Lizenz zu erhalten. Und diese Entscheidung könnte vom BHC noch angefochten werden. Wer Meister wird, das stand schon vor dem letzten Spieltag fest. Der SC Magdeburg holt nach 2001 und 2022 zum dritten Mal die deutsche Meisterschaft. Das Team hat in dieser Saison außerdem auch schon den DHB-Pokal gewonnen und hat auch noch Chancen, beim Final Four den Champions-League-Titel aus dem vergangenen Jahr zu verteidigen. Also mal wieder eine beeindruckende Leistung der Magdeburger, und der freie Journalist und Handballexperte Erik Eggers hat erklärt, was die Magdeburger so stark macht.
Ja, die Magdeburger sind sehr stark auch deswegen, weil sie auf ein eingespieltes Team zurückgreifen konnten. Sie sind eigentlich unter den Top-Favoriten die Mannschaft gewesen, die am wenigsten neu zu integrieren hatte. Flensburg zum Beispiel hatte ja auch einen neuen Trainer mit Nicolau Krikau. Und die Magdeburger hatten lediglich den schwedischen Nationalspieler Felix Klar zu integrieren in den Rückraum. Dann verletzte sich aber auch noch beim letztjährigen Champions-League-Finale Gísli Kristjánsson, weswegen sie einen anderen Isländer noch verpflichteten. Und deswegen gerieten sie auch am Anfang der Serie etwas in Schwierigkeiten. Es gab zum Beispiel zwei doch recht krasse Niederlagen in der Champions League, zu Hause gegen West Brem und beim FC Barcelona. Aber nach einer Phase von ungefähr 7, 8, 9 Wochen hat sich der SCM dann gefangen und ist dann quasi aufs Gleis gekommen und hat dann eine extrem beeindruckende Serie gespielt.
Was ist das Erfolgsrezept des Teams von Bennett Wiegert?
Ja, das Erfolgsrezept basiert zum einen natürlich auf einer harmonischen Mannschaft, auf einem harmonischen Gesamtgefüge. Also Wiegert wird dafür gerühmt, eine sehr leistungsfördernde Stimmung und Atmosphäre herzustellen. Das sagen eigentlich alle Spieler, die dort im Kader sind. Das andere ist eine sehr langfristige Geschichte, die man sehen muss. Wiegert ist jemand, der sich sehr viel mit Daten und Torquoten etc. beschäftigt. Man kennt vielleicht diesen tollen Spielfilm Moneyball, der sich mit diesem Thema beschäftigt im US-Baseball, wo ein Manager quasi aufgrund von Statistiken ein neues Spiel, eine neue Mannschaft zusammencastet. Ganz so extrem ist es bei Wiegert nicht gewesen, aber auch er hat sehr interessiert sich angeschaut, aus welchen Positionen im Handball die besten Wurfquoten zu kreieren sind. Und das ist traditionell der sogenannte Durchbruch oder der Wurf aus der Nahwurfzone. Das heißt, bei 6 oder 7 Metern am besten direkt vor dem Torkreis. Und das ist eigentlich sein Erfolgsrezept gewesen, die letzten 3, 4, 5 Jahre, mit dem er sich einen sehr, sehr großen Vorteil gegenüber der Konkurrenz, und zwar in ganz Europa, erarbeitet hat.
Das heißt, weniger Rückraum, mehr Kreisläufer.
Ja, nicht nur mehr Kreisläufer, das ist natürlich immer eine Option. Es gab in der Tat Spiele jetzt zum Beispiel bei dem Halbfinale im DHB-Pokal gegen die Füchse Berlin. Da kam es vor, dass der SC Magdeburg keinen einzigen Wurf aus dem Rückraum genommen hat. Und das ist schon eine Revolution des Spiels, muss man sagen, weil der Rückraum normalerweise ja der Bereich ist, in dem am meisten Torgefahr kreiert wird. Und die Erfolgsmannschaften der vergangenen Jahrzehnte beruhten immer auf Stars im Rückraum. Also der THW Kiel hat durch große Spieler wie Daniel Narcisse oder Duvniak oder Philipp Jicher auch eben die großen Titel gewonnen über viele Jahre. Und jetzt kommt der SCM und Wiegert, die kommen daher mit einer völlig neuen Spielart. Und die sieht eben so aus, dass man versucht, mit schnellen Leuten und schnellen Pässen Lücken im gegnerischen Abwehrverband zu reißen und damit eben zu besseren Wurfmöglichkeiten zu kommen. Also das ist quasi ein Prozenthandball, so kann man den nennen, der früher, als Wiegert damit angefangen ist, also vor 4, 5 Jahren auch verspottet wurde übrigens als Zwergenhandball, weil er eben kleine Spieler im Rückraum verwendet und damit die besseren Erfolgsaussichten sieht.
Der Sport ist in der Zwischenzeit sicherlich verflogen. Gibt es ein Gegenmittel gegen diese Handballrevolution?
Ja, natürlich gibt es Gegenmittel, nur haben das die gegnerischen Mannschaften noch nicht gefunden. Also es gab jetzt einen Ansatz, den ich gesehen habe, und zwar im Champions League Viertelfinale gegen Kielce, den polnischen Topverein. Da haben die Polen sehr, sehr offensiv verteidigt gegen den Rückraum, und zwar so, dass die Rückraumangreifer kaum in diese Wurfposition kamen. Das heißt, sie haben sie fast in Manndeckung genommen und haben früh dann das Spiel unterbrochen. Das wäre so ein Ansatz. Grundsätzlich muss man sagen, dass es auf jedes neue Modell und auf jede neue Spielart immer Gegenmittel gibt. Die Frage ist nur, wann sie kommen und wie schnell dann der SC Magdeburg diesen doch sehr, sehr großen Vorteil dann auch behalten kann. Also ich sehe im Moment noch keine Mannschaft, die wirklich darauf reagiert hat, auch in Deutschland nicht. Zum Beispiel der THW Kiel spielt eigentlich immer noch den Handball, den er vor 10 Jahren gespielt hat und hat eigentlich gegen den SCM zuletzt kaum noch eine Chance gehabt. Also da bin ich gespannt, wie diese großen etablierten Teams dann auch mittelfristig darauf reagieren.
Das Moneyball-Prinzip in Handball, verwirklicht beim SC Magdeburg, erklärt von Erik Eggers. Bei den Handballerinnen hatte Bietigheim heute die Chance, die Königsklasse zu gewinnen, die Champions League, nachdem sie sich durch ganz starke Leistungen bis ins Finale vorgearbeitet haben. Das war in Budapest und der ungarische Club Győri war dann doch zu stark im Finale. ARD-Reporter Andreas Köstl hat das Spiel beobachtet. 30-23 am Ende, das klingt deutlich. War es das auch am Ende spielerisch gesehen?
Ja, das war es. Tatsächlich, die Bietigheimerinnen waren hektisch, waren überraschend nervös, obwohl sie sich ja vorgenommen haben, wir haben nichts zu verlieren, wir legen alles rein in dieses Finale, nachdem sie gestern gegen Metz ja überraschend deutlich gewonnen hatten. Aber beiden Teams war anzumerken, dass da viel Nervosität da war. Dann haben sich die Ungarinnen doch schneller gefangen als die Bietigheimerinnen, die im Grunde die ganze Partie über ihre Nervosität nicht ablegen konnten, schnell dann mit 4, 5, 6 Toren in Rückstand geraten sind. Und da ist es natürlich dann schwer, gegen so eine Übermannschaft, wie Jör ja ist, dann dagegen zu halten.
Was ist Ihr Fazit jetzt von diesem Final Four und auch von dieser gesamten Champions-League-Saison der Bietigheimerinnen?
Das war eine überragende Champions-League-Saison. Man muss sich mal vor Augen halten, dass die Bietigheimerinnen mit Sicherheit den geringsten Etat, und da sind wir wieder beim Geld, das Tore wirft in diesem Fall, haben. Jör, die Mannschaft, die ich gerade angesprochen habe, die Übermannschaft, die fünfmaligen Champions-League-Siegerinnen, die haben einen Etat von über 10 Millionen. Bietigheim ist dabei knapp 3 Millionen. Die Ungarinnen sind gespickt quasi mit tollen Spielerinnen, mit der Crème de la Crème des Handballs, des Frauenhandballs. Also da war wenig auszumachen für die Bietigheimerinnen. Und deswegen muss man sagen, Hut ab trotzdem, dass sie sich da in dieses Final Four überhaupt gekämpft haben, als krasse Außenseiter dann auch noch ins Finale. Also die Saison der Bietigheimerinnen, da muss man sagen, Hut ab.
Danke an Andreas Köstler für diese Einschätzungen und das vertiefe ich jetzt mit Verena Svensson, Vizepräsidentin beim Deutschen Handballbund und da zuständig für Gleichstellung. Guten Abend, Frau Svensson.
Guten Abend.
Wie fällt Ihr Fazit des heutigen Spiels aus?
Ja, also es ist schon so, wie der Kollege gesagt hat. Jör war die bessere Mannschaft, hat sicherlich auch eine ganz andere Erfahrung auf internationalem Parkett im Clubhandball. Und auch wenn man sich die Spielerinnen mal anguckt, sind das natürlich viele Spielerinnen, die auch international mit ihren Nationalmannschaften schon viele Titel errungen haben. Das hat man sicherlich gemerkt, dass die einfach ein Stück weit routinierter waren, auch wenn ich das ähnlich sehe, dass die doch deutlich nervös waren auch am Anfang. Und man hat natürlich auch in Ungarn dann die heimische Kulisse doch auch gemerkt. Ich möchte aber ebenso unterstreichen, dass die Leistung wirklich hoch einzuordnen ist, was jetzt die ganze Saison der Bietigheimerinnen angeht und auch gestern das Halbfinale wirklich herausragend war. Und deswegen auch einen herzlichen Glückwunsch an der Stelle an die Bietigheimer, weil das kommt nicht für ungefähr. Das ist der Lohn von harter Arbeit.
Was bedeutet das für den deutschen Handball der Frauen, dass es jetzt Bietigheim bis ins Finale geschafft hat mit solchen Leistungen?
Also erstmal reiht sich das für mich in eine Reihe von guten Leistungen ein, die wir in der jüngeren Vergangenheit gesehen haben von deutschen Spielerinnen, einmal im Nationaldress und jetzt eben auch auf Clubebene. Es ist sicherlich eine Auszeichnung auch, dass insgesamt der Frauenhandball sich auf einem guten Weg befindet in Deutschland, weil es schon auch ein Indiz dafür ist, wenn eine Mannschaft in ein Champions-League-Finale kommt, dass die Liga stärker wird insgesamt. Das ist gut. Für die aktuellen Nationalspielerinnen, die jetzt eben dort auch im Kader stehen, der Bietigheimerinnen, ist es toll, dass die nochmal Erfahrungen auf internationaler Ebene, auch auf Clubniveau sammeln. Ich denke, vor so einer Kulisse gegen solche Stars antreten zu können, da sammelt man eine ganze Menge Erfahrung, was gerade auch im Hinblick auf die anstehenden Olympischen Spiele wichtig ist. Und ich habe es angesprochen, wir haben, ich glaube, schon in der WM letzten Dezember gesehen, dass unsere Nationalspielerinnen auf einem guten Weg unterwegs sind. Sie haben eine überzeugende Olympia-Qualifikation jetzt zuletzt gespielt. Wir sind zum ersten Mal seit 16 Jahren mit beiden Teams für Olympische Spiele qualifiziert. Das macht ganz viel Mut. Und was natürlich auch toll ist, dass wir dann dadurch auch immer wieder uns die Chancen erarbeiten, auch in den Medien präsent zu sein, dass man sieht, dass die Spielerinnen einen attraktiven Handball spielen und sich somit auch ein Stück weit belohnen in der Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit für ihre harte Arbeit.
Wo Sie die Sichtbarkeit gerade ansprechen, das Finale hat heute der Pay-Streaming-Dienst Dein übertragen. Von Seiten der Öffentlich-Rechtlichen gab es keine Übertragung, weder im Fernsehen noch als Stream. Ärgert Sie das?
Auf der einen Seite, klar, ärgert es mich, weil ich glaube, die Spielerinnen haben sich das verdient. Auf der anderen Seite ist das eben auch eine gewisse Realität, die uns da wahrscheinlich einholt. Ich glaube, man muss sich das erarbeiten. Und ich glaube, Stück für Stück werden wir das auch tun. Also wir haben uns die Olympia-Qualifikation erarbeitet. Die Spielerinnen haben sich jetzt ein Champions League Final Four und auch das Finale erarbeitet. Und wir versuchen natürlich von Verbandsseite auch Möglichkeiten zu schaffen mit der Frauenweltmeisterschaft, die wir nächstes Jahr 2025 zusammen mit den Niederlanden hier ausrichten in Deutschland. Und da hoffen wir natürlich dann, dass das die harte Arbeit der Spielerinnen und der Vereine, aber auch das, was wir verbandseitig versuchen dazu zu bewirken, dass das irgendwo dann auch gesehen wird von den Medien, die dort dann auch das dann auch mal übertragen und dem eben auch mal ein paar bisschen Reichweite geben.
Handball hat ja klar generell nicht die Reichweite des Fußballs, aber trotzdem, die Männer haben ja dann doch immer noch mehr Aufmerksamkeit. Woran liegt das aus Ihrer Sicht? Also die Handballer haben noch mehr Aufmerksamkeit.
Ja, genau. Gut, ich glaube, wir sehen das natürlich, wenn ich es jetzt mal auf die Nationalmannschaft beziehe, ist es natürlich, gibt der Erfolg einem, glaube ich, immer ein Stück weit recht. Ne? Also in dem Moment, wo wir natürlich Weltmeister werden oder Europameister werden mit einer Mannschaft oder jetzt auch bei der Europameisterschaft im eigenen Lande das Halbfinale erspielen und erarbeiten, da erzeugt das natürlich dann ein gewisses Interesse, eine gewisse Euphorie und dann ziehen natürlich die Medien mit, weil sie natürlich dann sehen, okay, da ist Interesse da und da schalten auch Leute ein und gucken sich das an. Und da muss man natürlich sagen, waren die Männer einfach ein Stück weit erfolgreicher in der Vergangenheit, was die Nationalmannschaft betrifft, aber eben auch der Clubhandball. Wir haben natürlich extrem starke Vereine in Deutschland, die natürlich wenn wir jetzt auf die Champions League gucken, dort eben auch regelmäßig in den Final Fours erscheinen, regelmäßig große Hallen füllen und eben auch dort die Liga einfach auch eine stärkere ist, die HBL, als es die deutsche Frauenbundesliga ist. Das ist ein Stück weit Realität und insofern auch noch ein Stück Weg, den die Frauen zu gehen haben.
Kurze Frage zum Abschluss. Genau dieser Weg, 30 Sekunden. Wie sieht er aus, um die deutsche Liga der Frauen jetzt noch stärker zu machen?
Gutes olympisches Turnier spielen, gute Leistungen zeigen und den Schwung mit in die Liga nehmen.
Die DHB-Vizepräsidentin Verena Svensson skizziert den Weg für die deutschen Handballerinnen in Liga und Nationalmannschaft nach der Finalniederlage der Bietigheimerinnen im Champions-League-Finale. Vielen Dank, dass Sie heute Abend Zeit hatten, darüber zu sprechen.
Danke fürs Gespräch.
Und noch eine letzte Meldung aus der Basketball-Bundesliga. Da steht der erste Finalist fest um die deutsche Meisterschaft, der FC Bayern München. Die Münchner gewinnen nämlich auch das dritte Play-off-Halbfinalspiel gegen Würzburg, heute mit 75-61. Wer der Gegner wird, steht noch nicht fest. Die Niners Chemnitz haben da jetzt aber die bessere Ausgangsposition. Sie gewinnen nämlich gegen Alba Berlin 84-72. Und da fehlt jetzt noch ein Sieg für die Niners für das Finale. Das war Sport am Sonntag mit Maximilian Rieger. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke auch an das Team für die gute Zusammenarbeit. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und dann eine gute Nacht, ganz spät.